schön. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder hier in Wächtersbach bin und so viele liebe vertraute Gesichter wieder sehe. Es ist sehr schön, hier zu sein, und freue mich auch über neue Gesichter und höre auch gerne, was bei euch so geschehen ist in den letzten Jahren, und freue mich einfach auch, dass ich heute wieder mal ein bisschen über Wycliffe erzählen kann. Haben wir schon das erste Bild oder muss ich das machen? Ja, da ist es. Ja, ich habe ja schon in der Vergangenheit öfter über Wycliffe erzählt, deswegen frage ich jetzt mal andersrum. Wer kennt denn Wycliffe noch nicht? 1, 2, 3, 4, ja, ein paar schon. Dann hoffe ich, dass ihr heute einen guten Einblick bekommt. Die aber schon mal von Wycliffe was gehört haben, wissen vielleicht auch noch ungefähr, wie viele Sprachen es auf der Welt gibt. Wenn nicht, könnt ihr ja mal raten. Wer möchte mal eine Zahl wagen? 3000, schon nicht schlecht. Noch jemand? Die Zahlen ändern sich auch immer wieder. Also zurzeit wissen wir, dass wir über 7300 Sprachen auf der Welt haben. Und von diesen 7300 Sprachen, ich mache es nicht, muss ich irgendwo hinzeigen? Ach, das würde helfen, ja. So müsste es eigentlich gehen. Ja, gut, danke. Von diesen über 7300 Sprachen haben über 1600 noch keine eigene Bibelübersetzung. Dazu gehören auch sehr viele Gebärdensprachen. Über 3500 Sprachen haben entweder eine ganze übersetzte Bibel, ein Neues Testament oder zumindest Bibelteile. In über 2800 Sprachen wird zurzeit in Bibelübersetzung oder Alphabetisierung oder in sprachwissenschaftlichen Arbeiten, Bibelübersetzung, Alphabetisierung, genau, diese drei Aspekte gearbeitet. Für euch sind das jetzt vielleicht nur Zahlen, aber tatsächlich ist das sehr spannend, denn vor gar nicht langer Zeit war die Anzahl der Sprachgruppen ohne eine Bibelübersetzung noch doppelt so hoch wie die Anzahl der Sprachgruppen mit Bibelübersetzung. Das Verhältnis hat sich also ungefähr umgekehrt. Tatsächlich ist die Arbeit der Bibelübersetzung in den letzten Jahrzehnten geradezu explodiert. Es ist also möglich, dass wir in den nächsten Jahren sehen werden, dass allen Sprachgruppen zumindest Bibelteile in ihrer Muttersprache zur Verfügung stehen. Und da sind wir wirklich weit gekommen. Jesus hat ja gesagt, und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Alle Völker, hier steht im Griechischen Ethnos, also Ethnie, Volksgruppe, keine Länder. Braucht man denn dazu eine ganze übersetzte Bibel? Wohl kaum. Aber es ist doch schwierig, das Evangelium zu predigen, ohne zumindest die relevanten Bibelstellen in der Muttersprache zu haben, damit der Prediger die richtigen Worte hat. In der Walmatyari-Sprache in Australien zum Beispiel, oh, ja, danke, wir kriegen das noch hin. In der Walmatyari-Sprache in Australien, da gibt es kein Wort für außer oder aber oder es sei denn. Wie kann man denn dann die Bedeutung übersetzen von niemand kommt zum Vater außer durch mich? Ein australischer Pastor, der diese Bibelstelle ziemlich spontan übersetzte, er hatte es wohl eilig, hat deshalb einfach das Wort außer weggelassen. Was hat er dann seiner Gemeinde gepredigt? Jesus sagte, niemand kommt zum Vater durch mich. Deshalb ist es doch ganz gut, dass es Missionswerke gibt wie Wycliffe, die sich auf Bibelübersetzung spezialisiert haben.
Alles begann mit einem Amerikaner namens William Cameron Townsend. 1917 machte sich Townsend auf den Weg nach Guatemala in Südamerika. Das Land war zuvor eine Kolonie der Spanier. Darum war auch die Landessprache dort Spanisch. Townsend wusste um die gute Botschaft des christlichen Glaubens und begann darum, dort spanische Bibeln zu verteilen. Doch zu seiner Überraschung musste er feststellen, dass die meisten Einheimischen gar kein Spanisch verstanden. Stattdessen wurde er kritisch empfangen und einer der Einheimischen fragte ihn: "Wenn dein Gott so groß ist, warum spricht er dann nicht meine Sprache?" Townsend nahm die Herausforderung an und begann, die Bibel in die Sprache der Einheimischen zu übersetzen. Damit konnte er die Herzen der Volksgruppe tief berühren. Im Laufe seines Lebens lud er auch andere ein, mitzumachen und die Bibel für immer mehr Volksgruppen zu übersetzen. 1934 gründete Townsend eine offizielle Organisation, die Leute für die Arbeit der Bibelübersetzung ausbildete und in verschiedene Länder aussandte. Inzwischen gibt es in fast allen großen Sprachen eine Bibelübersetzung. Aber auch heute noch haben viele kleinere benachteiligte Volksgruppen immer noch keine Bibel in ihrer eigenen Sprache. Für diese Leute ist die Bibel ein verschlossenes Buch und die gute Botschaft erreicht nur schwer ihr Herz. Insgesamt hat jeder zehnte Mensch auf der Welt noch keinen Zugang zu Gottes Wort in seiner Muttersprache. Deswegen geht die Arbeit von Wycliffe auch heute noch weiter. Denn Gott möchte, dass alle Menschen diese gute Botschaft verstehen können. Und das geht eben am besten in der Muttersprache. Darum setzt sich Wycliffe dafür ein, dass auch benachteiligte Volksgruppen ihre eigene Bibelübersetzung bekommen können. Die Arbeit von Wycliffe ist in einem weltweiten Netzwerk organisiert. Dazu gehört auch ein deutscher Zweig mit etwa 130 Mitarbeitern im Einsatz. Der Name Wycliffe kommt übrigens von dem englischen Theologen John Wycliffe, der im 14. Jahrhundert in England lebte. Er wollte, dass jeder die Bibel verstehen konnte und stellte darum eine englische Übersetzung zusammen. Mitarbeiter der Organisation Wycliffe arbeiten vor allem in drei Bereichen: Sprachforschung, Schulbildung und Bibelübersetzung. Denn bevor man die Bibel übersetzen und als Buch drucken kann, braucht man zuerst eine geeignete Schrift. Dafür werden die Laute der Sprache und auch die Grammatik analysiert, um ein passendes Schreibsystem zu erstellen. In Leseklassen können dann Jung und Alt das Lesen und Schreiben ihrer eigenen Sprache lernen. Schließlich wird in einem Team von Übersetzern der Bibeltext Vers für Vers übersetzt. Das ist oft ein langer Weg, aber der Aufwand lohnt sich. Eine Frau aus Peru sagt:
"Die Bibel auf Spanisch zu lesen fühlte sich an, als ob wir Suppe mit einer Gabel essen müssten. Mit dem Neuen Testament in unserer Sprache können wir uns jetzt richtig ernähren."
Durch das übersetzte Wort Gottes bekommen Menschen ein viel tieferes Verständnis von Jesus Christus, der Vergebung ihrer Sünden und der Hoffnung, die über dieses Leben hinausreicht. Ein Mann aus Mali berichtet:
"Seit ich weiß, dass das Markus-Evangelium in Minyanka gedruckt wird, traue ich mich auch, in meiner eigenen Sprache zu beten."
Durch die Arbeit der Bibelübersetzung bekommen Menschen aber nicht nur einen neuen Zugang zu Gott, sondern auch zu anderen Dingen wie Bildung und einer besseren Gesundheitskunde. Eine ganze Volksgruppe wird dadurch positiv verändert.
Ja, es gibt also über 7300 Sprachen auf der Welt. Aber wusstet ihr auch, dass Mexiko eins der fünf sprachreichsten Länder ist? Ich frage nochmal, möchtet ihr mal raten, wie viele Sprachen es gibt in Mexiko?
1000?
Ja, das ist doch schon ein bisschen viel. Wir haben 364 Sprachen in Mexiko und dazu kommen noch die verschiedenen Dialekte. Also sehr viel Arbeit, die wir da in Mexiko haben. Ich arbeite in einer dieser Sprachen, in Zentralmexiko, dem Nahuatl. Nahuatl gehört zu der Uto-Aztekischen Sprachfamilie, die sich von Idaho in den Vereinigten Staaten bis nach Mittelamerika herunterstreckt. Die Shoshone zum Beispiel, die Hopi- oder die Comanchen-Sprachen gehören genauso dazu wie die Pipil-Sprache in El Salvador. Aber was für ein Land ist Mexiko? Ein großes Land. Es macht von der Landfläche her ungefähr ein Drittel der USA aus. Viele Leute hier stellen es sich nicht so groß vor, es ist tatsächlich sehr groß. Das Klima reicht von der heißen, trockenen Wüste im Norden bis zu dem tropischen Urwald im Süden. Und wir leben im subtropischen, gebirgsreichen Inland, ungefähr dort, wo der blaue Pfeil hin zeigt. Mexiko umfasst 4 Zeitzonen und die Entfernung zu Deutschland beträgt ungefähr so viele Kilometer, wie Mexiko an Küstenlänge aufzuweisen hat. Von über 129 Millionen Einwohnern lebt fast die Hälfte unter der Armutsgrenze. Der gesetzliche Mindestlohn beträgt 10 Euro pro Tag. Auch Mexiko ist noch ein Land, wo Verfolgung stattfindet, besonders unter der indigenen Bevölkerung, wo die Menschen sehr unter Druck gesetzt werden, ihren neu gefundenen christlichen Glauben aufzugeben. Sie müssen mit Gewalt, mit Verhaftung und Ausschluss aus der Dorfgemeinschaft rechnen. In den letzten Jahren sind ca. 1.000 Menschen in Mexiko aufgrund ihres Glaubens umgekommen. Mexiko ist eines der Länder entlang des Pazifischen Feuerrings, wo 90% der Erdbeben auf der Welt und 75% aller Vulkanausbrüche passieren. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, wer hier war. Es ist immerhin 4 Jahre her. Da habe ich von Erdbeben berichtet, die wir da erlebt haben. Jetzt vor kurzem ist ein Vulkan wieder neu ausgebrochen, falls ihr das gesehen habt in den Nachrichten. Ein großer Vulkan, der höchste Berg ist ein Vulkan in Mexiko, der Pico de Orizaba. Und dann haben wir auch unseren Hausberg, den Popocatépetl, den die Nahuatl-Indianer zu Recht den rauchenden Berg nennen. Popocoa, Rauchen, und Tepetl, der Berg. Und der ist ja eben vor kurzem wieder ausgebrochen. Huayapan, eines der Dörfer in unserem Sprachgebiet, liegt am Fuße dieses Vulkans. Und so kann ich nur immer wieder sagen, vielen Dank für alle Gebete, die uns begleiten und dass wir bewahrt werden vor solchen Naturkatastrophen. Also wir sind wirklich dankbar für alle, die für uns beten und für unsere Arbeit beten, aber auch die Menschen dort vor Ort. Herausforderungen gibt es viele. Gerade auch bei der Bibelübersetzung, denn es gilt ja, die richtigen Wörter zu finden in Sprachen, die so ganz anders sind als unsere Sprachen hier in Europa. Die Tzeltal-Sprache zum Beispiel im Süden Mexikos hat viele Ausdrücke, um das Wort tragen zu übersetzen, je nachdem, wie getragen wird, mit einem Stirnband oder einem Gurt, auf dem Kopf, oder ob man etwas Aufgerolltes oder etwas Herabhängendes trägt. Jede Art von Tragen hat ein eigenes Wort. Und wenn man dann die Bibel übersetzt, dann muss man natürlich auch wissen, wie die Menschen zu biblischen Zeiten getragen haben, um das richtige Wort zu finden. In Kolumbien staunten die Übersetzer nicht schlecht, als sie Lukas 11,11 übersetzten. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet? Ja, sagte der einheimische Übersetzer, das verstehe ich nicht. Natürlich würde jeder Vater seinem Kind eine Schlange geben. Das ist doch die beste Delikatesse, die man seinem Kind geben kann. Um also hier die Bedeutung richtig wiederzugeben, mussten die Übersetzer herausfinden, welches Tier die Einheimischen verabscheuen und niemals ihren Kindern zu essen geben würden. Und so wurde aus diesem Vers, welcher Vater würde denn seinem Kind einen Aal geben, wenn es um einen Fisch bittet? Weil einen Aal würden die Menschen dort nie anrühren. Ja, oder in Papua-Neuguinea, da gab es ein Problem bei der Übersetzung vom Gleichnis in Matthäus 7, 24 bis 27, wo Jesus gesagt hat, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und ein törichter Mann ist eben der, der sein Haus auf Sand baute. Was aber tun, wenn die Menschen in Pfahlhäusern leben, wie hier in Papua-Neuguinea, die Manam? Sie leben in Pfahlhäusern, um sich vor Überschwemmungen zu schützen und auch vor Ungeziefer. Und Pfähle auf einen Felsen zu setzen, würde das Haus sehr unsicher und unstabil machen und bei jedem Sturm wegblasen. Aber sie fanden eine Lösung. Sie übersetzten, der kluge Mann baut sein Haus auf einen festen Untergrund. Eine Übersetzung soll natürlich so nah wie möglich am Urtext bleiben, aber manchmal muss man also auch Kultur entsprechend übersetzen, um den Sinn des biblischen Textes richtig wiederzugeben. Da kann man sogar den Text verfälschen, wenn man einfach wortwörtlich übersetzt. Auch bei Vergleichen wie hier in Lukas 10,3 kann man ein unbekanntes Wort durch ein in der Kultur bekanntes ersetzen. Da heißt es, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Wölfe sind bei uns nicht bekannt, bekannt sind aber wohl die Kojoten, Kojotl. Und so wurde aus dem Wolf ein Kojote in unserer Übersetzung. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, wie ähnlich unser deutsches Wort Kojote dem Nahua-Wort Kojotl ist. Das liegt daran, dass wir dieses Wort aus dem antiken Nahuatl, der alten Aztekensprache, geborgt haben. Die Spanier haben es zu uns nach Europa gebracht. Und Coyote ist also ein Lehnwort aus dem Aztekischen. Übrigens nicht das einzigste. Wir haben auch zum Beispiel die Tomate von Chitomatl oder Tomatl. Und auch wenn ihr das nächste Mal ein Stück Schokolade esst, dann könnt ihr auch an uns denken, denn das Wort Schokolade kommt aus dem Nahua-Wort Chocolatl. Alles aus Mexiko. Ja, es gibt also viele Herausforderungen, wie ihr seht, und um die zu meistern, ist es natürlich wichtig, nicht nur die Sprache selber zu lernen, sondern auch mit den Muttersprachlern zusammenzuarbeiten. Ihr kennt mein Team, zum Teil zumindest, glaube ich. Zusammen mit diesem Team arbeite ich eben an den verschiedenen Aspekten des Bibelübersetzungsprojekts in der Sprachwissenschaft, im Lese- und Schreibunterricht. Sie bekommen Ausbildung. Am meisten Zeit braucht natürlich die Bibelübersetzung, weil das eine sehr komplexe Arbeit ist. Und wir stellen nicht nur die gedruckte Bibel her, sondern auch Videos, wenn es geht, oder auch Hörbibeln, damit das Wort Gottes die Menschen auf die verschiedensten Art und Weisen erreicht. Von links nach rechts mein Mitarbeiter Javier, dann Andres und Victorino und Alma. Wir erreichen Menschen heutzutage natürlich auch über das Internet, gerade die jungen Leute. Man kann manchmal in den Häusern der Menschen vielleicht keinen Tisch und keinen Stuhl finden, aber viele junge Leute haben ein Smartphone. Und so sind sie auch im Internet unterwegs. Und wir haben diese Seite Scripture Earth, wo man ja alle verfügbaren Bibelteile in allen Sprachen herunterladen kann, in den Sprachen, in die die Bibel bisher übersetzt wurde. Also wenn ihr ausländische Mitbürger habt, dann schaut doch mal auf diese Seite. Man kann auch den Jesusfilm herunterladen, es ist alles gratis, Hörbibeln oder auch den Text drucken. So sieht zum Beispiel unsere Seite hier aus über das Nahuatl, das im Bundesstaat Morelos gesprochen wird. Wir hatten dort zur Zeit, wo ich das Bild gemacht habe, über 3.700 Besucher. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, dass sich viele dafür interessieren und wir die Menschen erreichen. Wir haben ja den Lukas-Film synchronisiert, davon habe ich euch das letzte Mal einen Ausschnitt gezeigt. Der wird sehr, sehr gerne entgegengenommen und die Menschen können kaum glauben, dass man all das oder dass Jesus ihre Sprache spricht, dass man all das in ihrer Sprache ausdrücken kann. Und das ist immer sehr bewegend zu sehen. Unser Gründer William Cameron Townsend hat mal gesagt, der beste Missionar ist die Bibel in der Muttersprache. Ja, irgendwo hat er da schon recht, denn das Wort Gottes bleibt ewiglich. Die Bibel in der Muttersprache kann weiterwirken, lange nachdem wir nicht mehr da sind. Und hier ist ein Bild von den 10 Geboten, die die Nahua-Indianer auf eigene Initiative selbst eingemeißelt haben in so eine Platte von Vulkangestein, und das steht jetzt in ihrer Gemeinde und da schauen sie immer drauf. Ja, wir reden von Herausforderungen. In unserem Dienst gibt es auch andere Herausforderungen. Eine der Barrieren, die es in Mexiko zu überwinden gilt, ist das mangelnde Selbstvertrauen der indigenen Völker. Es ist eben ganz tief verwurzelt durch die jahrhundertealte Diskriminierung seit der Kolonialzeit, aber auch seit der Unabhängigkeit Mexikos hat sie nicht aufgehört. Mein Mitarbeiter Andres zum Beispiel sagte am Anfang, als ich ihn kennenlernte, ich schäme mich so meiner Sprache. Klingt sie nicht wie Tierlaute, klingt sie nicht wie Hundegebell? Wieso willst du die eigentlich lernen? Du kommst von Deutschland, um meine Sprache zu lernen? Und er sagte, alle machen sich doch über uns lustig. Aber heute sagt er, ich bin stolz auf meine Sprache. Sie ist perfekt, so wie Gott sie mir gegeben hat. Alle Menschen sind nach dem Bild Gottes geschaffen und verdienen Respekt. Recht hat er. Oder Victorino. Er erzählte mal, dass ihn seine Mutter mit auf den Markt genommen hat, als er ein kleiner Junge war. Und er war ganz aufgeregt, endlich mal auf den Markt mit ihr zu reisen. Aber da musste er erleben, wie Menschen sich über seine Mutter lustig gemacht haben. Über ihre Sprache, ihre Kleidung, ihre Armut. Und er sagte, ich schämte mich so sehr, ich hätte am liebsten meine Sprache und meine Kultur abgelegt, wenn das irgendwie möglich wäre. Aber heute sagt er, meine Muttersprache und meine Kultur sind Teil meiner von Gott gewollten Identität. Und wir haben ein Recht darauf, sie in allen Lebensbereichen zu benutzen und von anderen respektiert zu werden. Das stimmt. Und deswegen geht es in unserem Projekt eben nicht einfach nur um eine Bibelübersetzung. Wir wollen sehen, dass Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen, dass sie ihre Gaben erkennen, dass sie sich entfalten können. Und dass sie ihre Gaben und Talente dann auch selbst einsetzen und am Reich Gottes mitbauen. Und da muss ich auch an unsere Jahreslosung denken. Denn auch für die Nahuas gilt diese Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht dich und mich und er sieht die Nahuas, jeden Einzelnen. Gerade die indigenen Völker, wie zum Beispiel die Nahuas, fühlen sich ignoriert, missverstanden, übersehen. Und das sind sie ja gewohnt, schon seit Jahrhunderten. Zur Kolonialzeit gab es in Mexiko 16 verschiedene soziale Klassen. Ganz oben, ihr könnt es erahnen, waren die Weißen. Ganz unten waren die afrikanischen Sklaven. Das war aber nicht die unterste Schicht. Die allerunterste Schicht waren die Indigenen, die Indianer, die Menschen, ja die Ureinwohner, denen eigentlich das Land gehört. Und so ist auch dann meine Vision für die Nahuas nicht nur, dass sie das Wort Gottes in ihrer Muttersprache haben. Nein, ich wünsche mir, dass sie einmal wie David sagen können, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Und das möchte ich dich heute Abend auch mal fragen. Es ist ein so bekannter Vers und wir hören ihn ja auch immer wieder gerne, aber ich glaube, wir können ihn nicht oft genug hören. Wie ist das mit dir heute Abend? Vielleicht fühlst du dich gar nicht so wunderbar. Und trotzdem sagt das Wort Gottes dir heute Abend, du bist auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise geschaffen. Du bist wunderbar. Und David schreibt weiter, du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben, jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Ist das nicht wunderbar? Gott sieht dich und mich und die Nahuas. Ups, das war zu viel. Ja, ich möchte euch einfach nochmal diese Jahreslosung ans Herz legen. Meistens hören wir ja am Anfang des Jahres Predigten über die Jahreslosung und dann so im Laufe des Jahres weniger. Aber sie soll uns ja durch die ganzen Monate des Jahres begleiten. Und das möchte ich euch einfach auch nochmal so, ja, einfach euch Mut machen und euch daran erinnern, Gott ist ein Gott, der euch sieht. Er kennt deine Probleme. Ich weiß nicht, was du heute hierher mitgebracht hast. Probleme, Verletzungen, Einsamkeit, Konflikte, etwas, was du im Herzen trägst, was vielleicht kein anderer weiß, aber Gott weiß es. und von Gott gesehen zu werden, bedeutet, ihm ist jedes Detail in deinem Leben wichtig. Und er greift auch ein, wenn wir ihn lassen. Jesus schaut dich heute Abend an mit ganz viel Liebe. Er hat dich nicht vergessen. Er ist ein Gott, der dich sieht. Da kann man fragen, bin ich auch ein Mensch, der Gott sieht? Mit anderen Worten, verstehe ich Gottes Plan für mein Leben, für mich selbst, für meine Gemeinde, für Gottes Mission? Es ist immer Gottes Mission und er lädt uns ein, mitzumachen. Weißt du das heute Abend, dass er immer noch einen Plan hat für dich? Es ist ganz egal, ob du 40, 60 oder 80 bist, Gott lädt dich immer wieder neu ein. Steht ihm dein Leben noch voll und ganz zur Verfügung? Er ist ein Gott, der dich sieht. Und er sagt dir auch heute noch, ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Ja, wenn ich mich von Gott angenommen fühle, wenn ich weiß, er sieht mich, und wenn ich auch seinen Plan verstehe und seine Mission, dann sollte ich doch auch ein Mensch sein, der andere sehen kann. Bin ich das? Bin ich ein Mensch, der andere sieht? Oder schaue ich manchmal doch nicht so genau hin? Es ist doch leicht, andere zu übersehen, oder nicht? Jesus übersieht niemanden. Er sieht den blinden Bettler, den er heilt. Er sieht Zachäus, den verachteten Zöllner, und spricht ihn an. Er sieht die Frau, die einfach nur den Saum seines Gewandes berühren will, um geheilt zu werden. Er sieht die Kinder, die den Jüngern eher ein bisschen lästig sind, und sagt, lasset die Kinder zu mir kommen. Bist du ein Mensch, der andere sieht? Zu den ungesehenen, zu den übersehenen Menschen gehören auch noch viele unerreichte Volksgruppen. Wenn weniger als 2% einer Volksgruppe Christen sind, wird sie in der Regel als unerreicht betrachtet. Laut dem Joshua-Projekt gibt es immer noch mehr als 7000 unerreichte Volksgruppen. Ich habe selber gestaunt über diese Zahl, die über 42% der Weltbevölkerung ausmachen. Es gibt noch viel zu tun. Das liegt aber auch daran, dass 97% aller vollzeitlichen Missionare unter Christen arbeiten und nur 3% unter unerreichten Völkern. Und ich sehe das auch in Mexiko. Ich bin jetzt schon über 27 Jahre da. Ich kenne viele Missionare, die in Städten arbeiten, in den Gemeinden. Aber bis heute ist noch kein anderer Missionar in unser Dorf gekommen. Ich hätte nichts dagegen, wir können Hilfe gebrauchen. Aber so sind die Statistiken, so sieht es aus. Und wir geben so viel aus für Mission, wir sind so großzügig und das ist wunderbar. Aber trotzdem erreichen nur 1% aller Spenden die Arbeit für unerreichte Völker. Und ich möchte euch bitten, dass ihr an diese unerreichten Völker denkt und für sie betet. Es gilt immer noch, dass wir dafür beten müssen, dass der Herr mehr Arbeiter in die Ernte sendet. Wir alle kennen ihn ja, unseren Missionsauftrag. Und dafür brauche ich keine besondere Berufung. Mission geht uns alle an. Gott hört nie auf, dich in seine Arbeit einzuladen. Er hat dir Gaben gegeben, Talente, Ressourcen. Du kannst sie einsetzen, um mit am Reich Gottes zu bauen. Und du musst nicht perfekt sein, einfach nur ihm zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, wie es aussieht hier in eurer Gemeinde. Viele bringen sich ein, andere weniger, trauen sich vielleicht nicht so recht. Aber Gott hat dir Gaben gegeben, die du einsetzen kannst. Ich muss an einen Missionar denken in Mexiko, der ist Legastheniker. Der hat in all den Jahren, die ich ihn kenne, das noch nicht einmal geschafft, meinen Namen richtig zu schreiben, meinen Vornamen. Das sind 4 Buchstaben. Trotzdem ist er Bibelübersetzer. Und das geht, weil wir in einem Team arbeiten. Oder ich denke an eine andere Missionarin, die arbeitet in Mexico City. Die macht eine Bibelübersetzung für Gehörlose, also in den Gebärdensprachen. Und Mexico City, das wisst ihr vielleicht, ist eine riesengroße Stadt, eine der größten Städte der Welt, mit sehr viel Luftverschmutzung. Masken wurden da auch schon oft getragen vor Corona. wenn man mit dem Flugzeug ankommt, dann versinkt man in eine Dunstglocke und kommt dann auf den Flughafen an. Und ja, es ist sehr, sehr viel Luftverschmutzung. Und diese Missionarin sagt, ja, Gott hat Humor. Er hat mich hierher nach Mexico City gebracht, in diese Luftverschmutzung, obwohl ich ein schweres Asthma habe. Und sie dient dort treu und es funktioniert, weil Gott bei ihr ist und ihr hilft. Und sie hat nicht gesagt, nein, das kann ich nicht. Sie hat ihm ihr Leben zur Verfügung gestellt. Und so gibt es noch andere Beispiele von Menschen, die einfach Gott gefolgt sind, Schritt für Schritt. So hat jeder von uns ein Jerusalem, ein Judäa, ein Samarien oder wird vielleicht auch in ein anderes Land geführt. Und wie ist das mit dir? Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Wo wirst du deine Gaben einsetzen? Hier in deiner Gemeinde, in deiner Nachbarschaft, vielleicht doch in einem anderen Land? Ich möchte dich einladen, heute Abend einmal für einen Moment der Stille, in Stille zu Gott zu beten und ihn zu fragen, zeig mir her, was ich machen soll, was ist der nächste Schritt? Zeig mir, wen ich übersehen habe, wen ich sehen soll. Lass dir von Gott jemanden zeigen. Lass uns das mal machen jetzt und eine Minute nehmen und in Stille beten. Bewegt diese Gedanken weiter im Gebet, wenn ihr nach Hause geht. Betet weiter darum. Wenn ihr auch für uns beten wollt, dann lade ich euch ein, für gute Gesundheit zu beten. Das ist immer ein gutes Gebet, ob es geistliche Gesundheit ist, körperliche oder emotional, dass wir ein gutes und gesundes Team bilden und weiter vorankommen. Betet für Schutz. Es gibt viele geistliche Angriffe. Viel hat sich geändert im Dorf, aber trotzdem ist es immer noch eine gewisse geistliche Dunkelheit da. Bitte betet dafür. Betet für Schutz vor Verfolgung, vor Naturkatastrophen, vor Blutrache. Die Indianer üben immer noch Blutrache aus. Vor Entführung. Kidnapping ist ein richtiges Geschäft geworden in Mexiko. Selbst die Indianer entführen sich gegenseitig. Also ja, es ist gang und gäbe und wir brauchen Gottes Schutz. Und ihr wisst, ihr hört das auch immer wieder in den Nachrichten, wie viel Gewalt es gibt in Mexiko, wie viel Kriminalität. Und so sind diese Gebetsanliegen eigentlich immer gültig, immer eine gute Idee dafür zu beten. Betet auch vor Hunger, für Hunger nach dem Wort Gottes, für Finanzen, um die Arbeit zu Ende zu führen. Aber betet vor allem auch um veränderte Leben, dass die Menschen frei werden von der Angst vor ihren vielen Göttern und Dämonen und dass sie erkennen, wie wertvoll sie sind in Gottes Augen. Wie gesagt, bei einer Bibelübersetzung geht es immer auch um Transformation, nicht nur einfach um ein Buch. Bis dahin mal, ich danke euch für eure Verbundenheit und für eure Gebete. Es ist immer sehr gut und wichtig für uns zu wissen, dass eure Gebete hier in der Heimat uns weiter begleiten. Danke.